Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas, das vierte Buch Mose, Nummerie, das Buch der Wüstenwanderung.
In Epheser 6, Vers 10 wird uns erklärt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Dort steht zwar in den himmlischen Örtern, also wir haben eigentlich zwei Kämpfe. Es gibt einen Kampf in der Wüste und einen Kampf, der entspricht dem Kampf Josuas im Land. Gut, das sind einfach zwei Aspekte, die man unterscheiden kann. Und noch eine ganz wichtige Stelle, 2. Timotheus 2. Sehr persönlich, Paulus sagt, Timotheus, Vers 3, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Also jeder Gläubige ist ein Soldat Jesu Christi. Und nimmt teil an den Trübsalen, was heißt das? Ja, wenn man Krieg führen muss, das ist nicht lustig. Das ist mit Schwierigkeiten. Und ich meine, das ist immer, wenn, sobald wir mit Leuten in Kontakt kommen, die Probleme haben, dann kriegen wir auch Probleme. Aber deswegen dürfen wir das das sind geistliche Kämpfe auszufechten und da wird gesagt, nimm teil an den Trübsalen. Also sei nicht leidensscheu, wenn du mit schwierigen Kämpfen konfrontiert wirst. Nimm teil als ein Soldat Jesu Christi. Und dann heißt es, niemand, der Kriegsdienst tut. Es ist gemeint auf quasi auf Sold, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also wenn ein Söldner in deiner Armee denkt so, während der Kriegszeit, ich kann mich da ein bisschen vergnügen und mit allem Möglichen beschäftigen, ja, der entspricht nicht dem, was von ihm erwartet wird. Und so heißt es, wenn wir uns so in die Beschäftigung des Lebens verwickeln, ja, dann sind wir nichts wert in der Armee des Christus. Es geht also darum, dass wir ganz klar Prioritäten setzen. Unser Ziel ist dieser Kampf. Es geht nicht da um andere Dinge, wo wir zeitlich verwickelt werden, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die nichts nützen für diese Sache. Gut, das zu Kapitel 1. Kapitel 2, da wird uns gezeigt, wie Israel sich in der Wüste lagern sollte. Die Lagerordnung wird erklärt. In jeder Himmelsrichtung mussten 3 Stämme sein. 4 mal 3 gibt 12 Stämme. Das war das Lager. Die wussten also genau, in welche Himmelsrichtung die sich nach Stämmen geordnet immer schön lagern mussten. Dann ganz im Zentrum war die Stiftshütte. Mit all dem Gold, der Reichtum in Christus. Christus im Zentrum. Und direkt rundherum war der Stamm Levi, der Priester, Stamm und der Priester, Diener. Und der Tempeldienerstamm. Also es gibt eine ganz klare Ordnung. Und weiter wird dort in Kapitel 2 erklärt, wenn ihr dann an einen neuen Ort ziehen müsst in der Wüste, dann müsst ihr eine ganz bestimmte Reihenfolge aufbrechen. Also die ganze Ordnung, Marschordnung wurde hier geklärt. Die Bestimmungen zum Aufbruch wurden gegeben. In 1. Korinther 14,33 heißt es, in Verbindung mit dem Gottesdienst zur Erbauung, heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also Gott nicht ein Gott der Unordnung. Gott hat Ordnungsvorstellungen. Und noch Vers 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Kein Chaos, sondern eine göttliche Ordnung. Kolosser 2, da sagt Paulus der Gemeinde lobend, denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich erfreuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Also göttliche Ordnung in der Gemeinde. Nicht menschliche Ordnung, göttliche Ordnung. Also Bestimmungen zum Aufbruch. Und dann kommt Kapitel 3 bis 4. Da wird der Stamm Levi besonders angesprochen. Der Stamm Levi wurde ja ausgewählt zum Priesterdienst. Das heißt eigentlich nur eine Familie. Die Familie Aarons aus dem Stamm Levi, die sollten Priester sein. Und alle übrigen, die sollten Tempeldiener werden. Es gab drei Unterstämme im Stamm Levi. Und jeder dieser Unterstämme hatte ganz bestimmte Aufgaben in Verbindung mit der Stiftshütte. Zum Beispiel eine Familie musste speziell die Tempelgeräte, die Bundeslade, der Schaubrottisch, der goldene Leuchter und so weiter durch die Wüste tragen. Und ein anderer Stamm war speziell verantwortlich für die Bretter, also für die Elemente des Hauses Gottes, dass sie die transportieren. So war das also aufgeteilt in verschiedene Gruppen, die alle eine Funktion hatten am Tempel, beziehungsweise am Tempeldienst. Die Leviten, die waren nicht gezählt unter die Armee. Darum, die werden also hier separat aufgeführt. Und neutestamentlich können wir das jetzt so übertragen. Es geht jetzt da um die Tempeldiener. Und die hatten verschiedene Funktionen. In 1. Korinther 12, Vers 14 wird erklärt, dass Gott seiner Gemeinde verschiedene Gaben gibt. Und dass nicht alle die gleiche Gaben haben. Also es gibt Unterschiede in der Funktion, aber alle sind berufen, um Funktionen und Dienste zu übernehmen. Und das entspricht dem Levitendienst, wo es also Unterschiede gibt in den Aufgaben. Ich habe dann auch noch verwiesen auf Epheser 4, 1 bis 16, Römer 12, 1 bis 8. Da geht es auch um die verschiedenen Gaben, die Gott gegeben hat der Gemeinde und wo sich die Funktion und die Gabe unterscheidet von einem zum anderen. Aber wichtig, 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich habe in meiner Bibel speziell unterstrichen, nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Es sind also nicht nur gewisse, die eine Gnadengabe Gottes bekommen haben, ein jeder und in der Vergangenheit empfangen hat, dient damit. Und dann wird erklärt, Vers 11, wenn es eine Gabe der Rede ist, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn es keine verbale Gabe ist, sondern eine Dienstgabe, dann heißt es, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also in diesem Zusammenhang können wir sagen, es gibt ein allgemeines Levitentum. Also man spricht ja von einem allgemeinen Priestertum. Darüber spreche ich nachher. Es gibt ein allgemeines Levitentum. Das geht um die Begabung, die jeder bekommen hat. Da gibt es verschiedene Aufgaben. Das entspricht dem Dienst der Leviten. Wir sehen, wir sind alles gleichzeitig. Wir gehören einerseits zu den zu der Armee, ja? Und jetzt gehören wir auch neutestamentlich zum Stamm Levi. Und wir werden später sehen, wir gehören auch zur Familie Aarons. Wir sind nämlich auch alle Priester. Es gibt das allgemeine Priestertum. Also wir können sprechen von der allgemeinen Armee, von der allgemeinen Wehrpflicht, von dem allgemeinen Levitendienst und von dem allgemeinen Priesterdienst. Dann in 4. Mose 5, 1 bis 4 wird erklärt, wenn jemand aussätzig ist, dann muss er aus dem Lager ausgeschlossen werden. Das war natürlich eine Sicherheit, eine hygienische Sicherheit. Nun aber der Aussatz als zerstörerische Krankheit, die zum Tod führt, ist ein Bild der Sünde. Wenn also jemand aussätzig wird, das heißt, dass die Sünde nimmt in seinem Leben Überhand. Es ist jemand, der in der Sünde verharrt. Und da können wir eine Parallele ziehen zu 1. Korinther 5. Paulus sagt, ich habe gehört, in eurer Gemeinde gibt es jemand, der die Frau seines Vaters hat. Das war also nicht seine Mutter, aber das war quasi seine Stiefmutter. Und mit der hatte er sexuelle Beziehungen. Und sagt er, und ihr tut, wie wenn das nichts wäre. Ihr müsst den ausschließen. Und er erklärt, das gilt überhaupt, wenn jemand der Bruder genannt wird. Er sagt nicht mehr, jemand der Bruder ist. Wenn jemand der Bruder genannt wird, in der Hurerei lebt, oder ein Räuber ist, oder ein Trunkenbold, und so weiter, dann müsst ihr ihn ausschließen, ihr dürft mit ihm nicht mehr essen. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das Ziel ist natürlich, dass der Betreffende sieht, das ist ganz schlimm, was ich tue, dass er zur Reue, zur Umkehr kommt, damit er wieder aufgenommen wird. Aber da wird geregelt die Reinheit des Lagers durch Ausschluss, was eine direkte Übertragung hat im Neuen Testament. Ich habe noch weitere Stellen da angegeben. Dann, 4. Mose 5, 5 bis 10, wird über gewisse Opfer gesprochen. Und wie gesagt, wenn jemand gesündigt hat, dann soll er kommen und seine Sünde bekennen. Da haben wir die Reinheit des Lagers durch Sündenbekenntnis. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also es ist wichtig, dass die Gemeinde so aufgebaut ist, dass jeder Einzelne sein Leben normalerweise immer wieder in Ordnung bringt. Dass wir die Dinge, die Sünde sind in unserem Leben, dass wir die nicht stehen lassen. Dass wir mit dem Konto immer unten sind, immer Tag für Tag unsere Dinge mit Gott bereinigen. Und das wird alles unter die Vorbereitungen für die Wüstenreise gezählt. Also damit wir als Volk Gottes reisen können, gehört das zum ABC des Christentums. Wir dürfen die Dinge nicht stehen lassen, immer wieder ordnen durch Bekenntnis im Gebet. Ganz persönlich, wir mit Gott. Dann, 4. Mose 5, 11 bis 36, da geht es um das Gesetz bei Ehebruch. Da wird gezeigt, wie vorgegangen werden muss, wenn ein Ehemann den Verdacht hat, seine Frau hätte Ehebruch begangen. Da gab es unter dem Gesetz eine bestimmte göttliche Vorgehensweise, wie das aufgedeckt werden konnte. Durch ein Gottesurteil. Klar, wir denken Gottesurteil, das hat man gehabt im Mittelalter. Gut, da haben sie aber gemacht ohne biblische Anweisung. Aber hier gibt es eine biblische Anweisung für Israel und dem Gesetz für ein Gottesurteil. Und da wird erklärt, wie das gehandhabt, wie man das handhaben muss. Wenn Ehebruch vorliegt. Und da kommt die Person unter ein göttliches Gericht. Aber wir können auch da eine neutestamentliche Übertragung machen, denn in Hebräer 13, Vers 4 heißt es, ganz allgemein, ohne zu unterscheiden, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht, da heißt es, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das heißt also, wer Ehebruch begeht oder Hurerei, das ist jeglicher Geschlechtsverkehr vor, neben oder nach der Ehe. Vor, neben oder nach. Das gibt es nämlich auch. Dass der Mann oder die Frau gestorben ist und dass man damit jemandem zusammenlebt. Das ist Hurerei nach der Ehe. Also, hier wird klar gesagt, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Natürlich, wenn jemand wiedergeboren ist, wird das nicht die ewige Verdammnis bedeuten. Aber es gibt ein zeitliches Gericht in dieser Welt. Und ich meine, da können viele erzählen aus der Vergangenheit, wie sie wirklich die Zucht Gottes in ihrem Leben erlebt haben deswegen. Also da können wir doch eine deutliche Übertragung machen, wie Gott eingreift, wenn wir in schwere Sünde fallen. 4. Mose 6, 1 bis 21. Da geht es um das Gesetz des Naziräers. Naziräer heißt, hebräisch Nazir, heißt abgesonderter Geweihter. Das war ein freiwilliges Gesetz. Jemand durfte sich einfach für eine bestimmte Zeit Gott durch ein Gelübde widmen, weihen. Da wird erklärt, dann muss er aber die Haare frei wachsen lassen, denn das freiwachsende Haar bedeutet Hingabe ohne Grenzen. Und er musste auf Traubensaft, auf Wein verzichten, auf Trauben, so ganz, ganz verschiedene Dinge musste er einfach verzichten. Und er durfte auch nie einen Toten berühren. Wenn er in dieser Zeit einen Toten berührte, dann war die Zeit vorbei, musste nochmals von vorne anfangen. Johannes der Täufer war ein Nazir auf Lebenszeit. Das hat aber Gott so bestimmt. Darum durfte er seine Mutter keinen Alkohol trinken, als sie schwanger war. Der sollte von Mutterleib an Naziräer sein. So wie Simson übrigens im Alten Testament. Also Johannes der Täufer, der hatte ganz lange Haare. Aber der Herr Jesus hatte keine langen Haare. Denn er war kein Naziräer. Er hat Wein getrunken, aber eben in Maß. Und darum haben sie ihm gesagt, siehe ein Fresser und Weinsäufer. Und Johannes der Täufer hat kein Wein getrunken, haben sie gesagt, er hat einen Dämon. Das ist so extrem, oder? Ja, man kann es nie recht machen. Und der Herr Jesus hat auch Tote berührt, nicht wahr? Hat Tote auferweckt, ist in Kontakt gekommen. Also, er war kein Naziräer. Und nach der Pause, machen wir eine halbe Stunde Pause, werde ich dann weiter erklären, wie wir das Ganze auf uns übertragen können. Wir sind vor der Pause beim Naziräer stehen geblieben. Der Naziräer war einer, der sich freiwillig für eine bestimmte Zeit Gott weihen konnte. Wie können wir das neutestamentlich übertragen? Apostelgeschichte 15, 26. Da werden uns ein paar Christen vorgestellt. Ich lese ab Vers 25. Es dünkte uns einstimmig geworden, gut, Männer auszuerwählen und sie mit unseren Geliebten, Barnabas und Paulus, zu euch zu senden. Männer mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt. Judas und Silas werden hier beschrieben als Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Man kann sagen, das soll doch jeder Christ sein Leben hingeben für Jesus Christus. Aber offensichtlich ist das nicht der Normalfall, dass es auch so ist. Darum werden die ja erwähnt. Es wird speziell gesagt, dass das Männer waren, die ihr Leben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus hingegeben haben. Und so waren zwar alle aus Ägypten erlöst, befreit, aber ob sie sich Gott hingeben wollten, das hatte jeder selber zu entscheiden, ob er ein Naziräer sein wollte oder nicht. Also da finden wir auch neutestamentlich diese Entscheidung, wirklich sein Leben Jesus Christus ganz zu weihen, zur Verfügung zu stellen. Römer 12, Vers 1 macht den Aufruf an alle Erlösten. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Hier werden wir aufgerufen, eigentlich Nazaräer zu sein. Unser Leben ganz Jesus Christus wie ein Opfer zur Verfügung zu stellen. Das gehört mit zu den Vorbereitungen für die gefährliche Wüstenwanderung. Und dann kommen wir noch zu 4. Mose 6, 22 bis 27. Das ist die Birkat Kohanim, der Priestersegen. Gerade im Anschluss an das Gesetz der Hingabe an Gott wird gesagt, dass die Priester Israel immer wieder mit diesen Worten segnen sollten. 6,24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist das Prinzip. Das gehört mit zu den Vorbereitungen für die Wüstenwanderung. Und auch später in der Zeit des zweiten Tempels, zur Zeit der Evangelien, die Priester haben immer mit der Hand über dem Kopf vor dem Eingang des Heiligtums haben sie das Volk gesegnet mit diesen Worten. Yevarechecha Adonai veYishmerecha, Ya'er Panav veLecha veYichunecha, Yissa Panav veLecha veYiten Lecha Shalom. Warmkehlig, oder? Das war übrigens der Segen, den der Priester Zacharias in Lukas 1 nach dem Räuchern hätte sprechen sollen. Er konnte nicht mehr reden. Er konnte nicht mehr reden, weil er Gottes Verheißungen nicht geglaubt hatte. Wenn wir Gottes Verheißungen nicht glauben, dann können wir nicht Segen weitergeben. So einfach ist die Lektion. Und da fiel ihn auf. Der da zwischen den anderen Priestern, der ist stumm. Der kann nicht mehr sprechen. Ja, also, das können wir neutestamentlich übertragen. Wir finden nämlich viele Segensstellen im Neuen Testament. Wenn wir denken an die Abschlüsse der Briefe, die Gnade sei mit dir, die Gnade sei mit deinem Geiste, oder das Neue Testament schließt, die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass sie mit uns sein soll. Und ich habe hier verwiesen auf 2. Korinther 13, 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist der göttliche Segen, den wir brauchen für die Wüstenwanderung. Ohne das kommen wir nicht zum Ziel. Dann kommt 4. Mose 7, 1 bis 88. Da kommen plötzlich führende Männer Israels zur Stiftshütte, die Fürsten Israels, und die bringen alle freiwillig immense Geschenke für den Tempel. Die mussten das nicht. Ganz freiwillig sind die gekommen und haben da gewaltige Reichtümer einfach abgegeben für die Sache Gottes. Wie sehen wir den Zusammenhang mit dem Gesetz über den Nazaräer und jetzt hier die Freigebigkeit der Fürsten? Das können wir neutestamentlich in Verbindung bringen mit 2. Korinther 9, Vers 7. Nirgends steht in der Bibel etwas im Neuen Testament von dem Zehnten. Es ist eigenartig, unter den Christen hat der Zehnte oft so eine große Bedeutung. Es steht nirgends. Ja, im Gesetz vom Sinai. Da kommt der Zehnte vor. Ja, sind wir jetzt unter Gesetz vom Sinai oder unter dem Gesetz des Christus? Ja, haben wir heute Morgen gesehen, wir sind nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Also, was sagt das Gesetz des Christus? Ganz einfach, 2. Korinther 9, Vers 7. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das regelt die ganze Sache des Gebens. Aber das mit dem Zehnten, das hat man sich sowieso zu einfach gemacht. Denn die Tora regelt den Zehnten so, es gibt ganz verschiedene Arten von Zehnten. Man hat ausgerechnet, wenn man all die verschiedenen Zehntenabgaben zusammenrechnet, kam man unter dem Gesetz vom Sinai als Bauer auf über 40%. Das waren Steuern, die noch die Steuern der Schweiz übersteigen. Also das war nicht 10%. Oder wird manchmal noch gefragt, wie ist das gemeint, netto oder brutto? Ja, da waren es über 40%. Aber das Neue Testament, gut, da müsste man also in den Gemeinden sprechen über die 40%, ja? Aber das sagt das Gesetz des Christus nicht. Das ist wieder so direkt, diese Sprache des Glaubens, die Sprache, die davon ausgeht, dass Christus in uns lebt und uns führt in den Situationen wie einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann gehen wir zum letzten Vers von 4. Mose 7, 89. Da wird plötzlich davon gesprochen, dass Gott jeweils von der Bundeslade her mit Mose spricht. Gott spricht. Ganz in der Mitte des Lagers Israels, da war die Stiftshütte und das Zentralste davon war das Allerheiligste. Gott spricht. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo 2 oder 3 versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und Gott will durch sein Wort zu uns sprechen. In Hebräer 12, Vers 25 heißt es, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der vom Himmel her redet. Also Jesus Christus spricht zu uns nicht durch neue Offenbarungen, aber durch sein Wort und indem sein Wort in der Gemeinde aktuell auf die Situation, auf die Bedürfnisse zugeschnitten, weitergegeben wird durch die Leitung des Heiligen Geistes. Wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger in die Gemeinde kommt und alle weissagen, dann wird das Verborgene seines Herzens offenbar. Und er erkennt, dass Gott wirklich da ist. Also das Wort Gottes so aktuell, so treffend, dass die Bedürfnisse genau getroffen werden, ohne dass man die Personen kennt. Das gehört mit zu den Vorbereitungen zur Wüstenwanderung. Weiter, 4. Mose 8, 1 bis 4, schiebt plötzlich, völlig unverhofft, Anweisungen über den Unterhalt der goldenen Menorah ein. Der goldene Leuchter in der Stiftshütte. Nun, was soll das bedeuten? Was ist die Bedeutung des Leuchters, den 7 Flammen? Er weist hin auf den Heiligen Geist, auf Jesus Christus, der 7 Namen hat nach Jesaja 11, Vers 2. Ich lese vor. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm, so auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Merken wir, das ist genau der 7-namige Leuchter. Der mittlere Leuchter, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Namen verbunden mit und. Es kommen ja immer 2 Arme aus dem Hauptleuchter heraus gleichzeitig, nach rechts und links. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Da haben wir die 7-fache Fülle des Heiligen Geistes. Also übertragen heißt das, wir haben den Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft und so weiter zur Verfügung, um zu wissen, wie wir durch die Wüste gehen und das Ziel so erreichen. In Zacharja 4 hat der Prophet einen goldenen Leuchter gesehen. Er wurde gefragt, weißt du, was das ist? Er sagte, nein. Ein Prophet, der nicht die Bedeutung der Menorah kannte. Und dann sagt Gott, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Das ist auf Hebräisch, sind das genau 7 Wörter. Lo, v'chayil, velo, v'choach, ki, im, beruchi. Nicht durch Kraft und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Die 7 Lampen. Die 7 Wörter. Übrigens spricht der Leuchter von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Paulus, in seiner Rede vor Agrippa, sagte, ich sage nichts anderes, als was Mose schon gesagt hat. Dass der Messias, der Christus, leiden sollte. Und als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Apostelgeschichte 26, 22 bis 23. Wo steht das in den Büchern Mose? Man findet es nicht, man kann von vorne bis zum Schluss lesen und dann auf Hebräisch rückwärts. Es steht nirgends. Außer wir bleiben beim Leuchter, so wie er in 2. Mose 25 beschrieben wird. Der Leuchter hatte ja 7-faches Öl in den Lampen. Das Öl ist ein Bild von dem Heiligen Geist in der Bibel. Also der Messias, der Gesalbte, der mit Öl Gesalbte. Christus, Messias, heißt der Gesalbte. Moses hat gesagt, dass der Christus, der Gesalbte, leiden sollte. Der Leuchter durfte ja nicht gegossen werden. Der musste aus einem Talent Gold, also etwa 40 Kilo Gold, musste der in Schmiedearbeit gehämmert, getrieben werden. Und zwar mit hohen Armen. Kané für die Arme, meint immer ein hohles Rohr. Es gibt keinen Handwerker auf der Welt, der das kann. Heute. Aber damals, der Bezaleel war erfüllt mit dem Heiligen Geist und wusste wie. Der Geist der Weisheit gibt handwerkliches Geschick. Der ist also nicht nach hinten rausgefallen und nach vorne und hat das Bewusstsein verloren. Der hat gewusst, wie man den goldenen Leuchter treibt. Ganz wichtig, das ist der Geist der Weisheit. Der nimmt uns nicht den Verstand, der gibt uns göttlichen Verstand. Niemand kann das heute, er hat das gekonnt. Also in getriebener Arbeit und jeder Hammerschlag wies darauf hin, dass der Christus leiden sollte. Dann mussten 22 Mandelblüten angebracht werden. Knauf und Blume. Der Mandelbaum mit seinen weißen Blüten ist der erste Baum in Israel, der Ende Januar, Anfang Februar das neue Leben des Frühlings ankündigt. Auferstehung. Aber Mandelbaum, der erste. Dass der Christus leiden sollte und als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Da haben wir die Bedeutung des Leuchters. Und Mose sagt nicht, wenn man genug viel Fantasie hat, dann könnte man das dort so hineinlesen. Der sagt, Mose hat gesagt. Das zeigt also, mit welcher Selbstverständlichkeit die Symbolik der Stiftshütte des Alten Testaments verstanden und übertragen und ausgelegt werden sollte. Aber natürlich nicht mit Fantasie, sondern so, dass es dem biblischen Bericht wirklich gerecht wird. Also, da haben wir den Leuchter Jesus Christus, der uns Licht gibt für unseren Weg durch die Wüste. Dann, jetzt ist mir da ein Fehler unterlaufen, nachher kommt die Weihung der Priester, das habe ich da nicht auf dem Blatt, das ist 4. Mose 8, Vers 5, bis zum Schluss. Da werden nun die Priester in ihren Dienst eingesetzt. Das ist natürlich ganz wichtig, denn das zeigt uns das allgemeine Priestertum. In 1. Petrus 2 wird uns gesagt, dass wir Erlöste alle Priester sind, um Gott anzubeten. Ich lese 1. Petrus 2, Vers 5. Ihr werdet als lebendige Steine aufgebaut ein geistliches Haus, jetzt kommt's, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Und das wird an alle Gläubigen so gerichtet. Ihr seid ein heiliges Priestertum, um Gott Opfer zu bringen. Aber geistliche Schlachtopfer, das ist die Aufgabe der Anbetung, dass wir als Gläubige Gott Jesus Christus bringen als das Opfer, dass wir ihn preisen für Golgatha. Und nicht nur einfach so pauschal als Grossisten, sondern als Detailisten, wie Opfer in ihre einzelnen Stücke zerlegen. Und die mussten genau wissen, was sie mit dem und dem Stück tun mussten. Gewisse Dinge mussten sie auf dem Altar verbrennen. Anderes war wieder für etwas anderes vorgesehen. Also Jesus Christus in all seinen Details und seinen Herrlichkeiten Gott bringen. Aber das ist nicht reserviert für eine bestimmte elitäre Klasse. Die Priester und die Laien. Das haben die Reformatoren erkannt und die haben gesagt, das gibt es nicht nach der Bibel. Ein Priesterstand und dann die Laien. Alle Erlösten sind Priester. Und da geht es eben darum, dass jeder Gläubige berufen ist, Gott anzubeten und ihm zu danken für das Opfer von Golgatha. Ja, und dann kommt 4. Mose 9, die Passafeier. Zum ersten Mal sollte in der Wüste das Passa gefeiert werden. Das erste Mal war es in Ägypten und jetzt zum ersten Mal als Erinnerung. Und dann wird hier noch geklärt, Spezialfälle, wenn zum Beispiel jemand dann im Ausland ist, wie ist das? Da gibt es eine Spezialregelung, dann darf er das auch im zweiten Monat wieder am gleichen Tag Passa feiern. Also es gab eine Ausnahmeregelung für spätere Situationen. Nun, das Passa ist die Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten. Und im Neuen Testament wird der christliche Gottesdienst beschrieben, 1. Korinther 5, Vers 6. Ich lese Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget. Gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist der christliche Gottesdienst. Und dann in 1. Korinther 10 und 11 spricht Paulus über das Abendmahl. Als Erinnerung an die Erlösung. Das gehört mit zu der Ausrüstung für die Wüstenreise. Dann kommen wir zu 4. Mose 9, 15 bis 23. Da wird erklärt, dass Gott Israel führen will durch die Wolkensäule. Die geht immer voraus und sie müssen einfach der Wolkensäule nachgehen, dann kommen sie zum Ziel. Wie geht die Führung heute? Römer 8, Vers 14 erklärt ganz selbstverständlich, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Alle Erlösten haben heute den Heiligen Geist. Und durch ihn können wir geleitet werden in den Situationen. Wissen, was haben wir zu tun, wie müssen wir Gottes Wort auf unsere Situation anwenden. Das entspricht der Führung durch die Wolke. Aber in 4. Mose 10, 1 bis 10 wird erklärt, Mose musste silberne Trompeten herstellen. Die mussten dann geblasen werden bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel wenn das Lager aufbricht. Oder wenn es Krieg gibt, musste man die silbernen Posaunen blasen, damit man weiß, jetzt muss man zum Kampf. Übrigens, diese Trompeten weisen auch schön auf Jesus Christus hin. Die mussten auch getrieben werden. Christus, der leiden sollte. Silber ist in der Bibel ein Bild der Erlösung. Das Wort Geld auf Hebräisch, Kesef, ist das gleiche Wort wie für Silber. Der Preis der Erlösung. Also Jesus Christus ist gestorben, hat gelitten, um uns freizukaufen. So analog wie Paulus könnte man sagen, Moses hat gesagt, dass der Christus leiden sollte und durch seine Erlösung sein Volk zum Kampf berufen sollte, zum Aufbruch berufen sollte. In 1. Korinther 14 wird erklärt, wenn man in der Gemeinde spricht, muss man verständlich sprechen. Sonst nützt das nichts. Und dann spricht Paulus plötzlich von Tempelinstrumenten wie Harfe, Flöte und Posaune. Und er sagt, in der Musik ist das so, man muss den Tönen eine ganz klare Unterscheidung geben. Ich glaube, wenn da jemand Posaune bläst und so ein Muster rauslässt, da merkt man nicht, was das sein soll. Man muss also ganz klar rhythmisch artikuliert spielen in der Musik. Und so ist das auch mit dem Sprechen. Wir müssen eine klare Sprache sprechen oder uns mindestens darum bemühen. Und Paulus sagt, ja, wenn jemand undeutlich Posaune bläst, wie soll man sich dann zum Kampf rüsten? Also hier sehen wir die Führung der Gemeinde, die in bestimmten Situationen durch einen Kampfruf zum Beispiel berufen wird. Jetzt ist eine gefährliche Situation für das Volk Gottes. Hier müssen wir kämpfen. Und da muss man eine ganz klare Sprache sprechen, die rüberkommt. Das zur Führung durch die silbernen Trompeten. Ja, die silbernen Propheten. Und wir kommen zum zweiten Teil. Die Wüstenwanderung selbst. Ab Kapitel 10, Vers 11 bricht die Armee Israels auf vom Sinai. Und zwar so schön, dass die Stiftshütte kommt ganz in die Mitte der Armee. Also ein Vortrab, ein Nachtrab. Die Tempelschätze in der Mitte, dass sie ganz gut geschützt werden. Da sehen wir schön die Aufgabe als Soldaten Jesu Christi. Das gilt also nicht nur für die Heilsarmee, Soldaten zu sein. Das ist für alle Gläubigen ganz wichtig. Wir sind alle eine Heilsarmee. 4. Mose 10, 29, da wird Hobab erwähnt. Ganz unverhofft. Das war der Sohn von Moses Schwiegervater Reguel. Er hat doch Fräulein Vögelein geheiratet. Zippora heißt Vögelein. Also, Hobab war ihr Bruder. Und dann sagt Mose zu ihm, du kennst dich gut aus in der Wüste. Dein Auge soll uns, du sollst unser Auge sein. 10, Vers 31. Und er sprach, verlass uns doch nicht, denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Und du wirst unser Auge sein. Ja, wir haben Führung durch die Wolke, wir haben Führung durch die Trompeten, wir haben hier Führung durch Hobab, durch den ortskundigen Hobab. Es ist interessant, in 1. Korinther 12, 16, 17, 21 wird über den Leib Christi ja gesprochen im Zusammenhang und dann heißt es, dass nicht alle am Leib Christi sind Auge. Sonst, wenn alles Auge wäre, wo wäre das Gehör und so weiter. Jeder hat eine Funktion am Leib. Aber stellt man sich vor, wenn alles an mir Auge wäre, das wäre ein Monster. 70 Kilo Auge. So ungefähr, ja. Und das wäre also ein Monster. Aber gewisse sind Auge, gewisse sind Hand, gewisse sind Gehör, gewisse sind Geruch und so weiter. Jeder hat seine besonderen Begabungen. Aber es gibt solche, die haben einen besonderen Durchblick. Und das brauchen wir, das Auge Hobabs, damit das Volk Gottes den Weg findet durch die Wüste. Weiter haben wir in den Versen 33 bis 36 die Bundeslade, die 3 Tage Reise vorausgetragen wurde, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Interessant, da haben wir die Führung durch die Wolke, durch die durch die Posaunen und durch das Auge Hobabs und durch die Bundeslade. Das sind also alles so verschiedene Aspekte, wie Gott führt. Und es ist so schön, die Bundeslade geht auf Erkundigungsreise, um einen Ruheort zu finden. Wir denken, die Ruhe, die kommt dann einmal im Himmel. Aber wir brauchen immer wieder Ruhe, innere Ruhe, auch hier. Das gehört zum Programm der Wüstenreise. Die Bundeslade spricht ja symbolisch auch von Jesus Christus, unserem Versöhner. Der Ort der Versöhnung. Und er will uns immer wieder einen Ruheort verschaffen. Entsprechend Psalm 33, Vers 2. Er lagert mich auf grüner Aue.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Das vierte Buch Mose, Numeri, das Buch der Wüstenwanderung.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere www.roger-liebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.